Deutschlandfunk Nova. Early Bird.
Wenn ich so gucke, was ich mit 24 gemacht habe, dann bin ich eigentlich ganz zufrieden. Das Studium fast fertig, gute Freunde, nette Hobbys, solche Sachen halt. Aber dann kommen Leute wie Elisa und ich denke mir, wow. Man kann auch ein bisschen was anderes machen mit 24. Die hat nämlich mit 24 einfach mal ihr eigenes Hostel auf einer Ferieninsel aufgemacht. Und zwar nicht eins übernommen, was es schon gab, sondern selbst gebaut. Elisa Bracht hat sich dafür die kleine Insel Lombok ausgesucht. Die liegt in Indonesien, östlich von Bali. Da ist sie direkt nach dem Studium hingeflogen und hat auf Lombok Batu Bambu ihr Gästehaus aufgebaut. Heute ist Elisa 27, arbeitet quasi als Hausherrin vor Ort. Und das heißt jetzt gerade, der Tag geht bei denen schon langsam zu Ende. Die sind uns auf Lombok 8 Stunden voraus. Frage an Elisa, hast du denn jetzt schon Feierabend oder musst du noch im Gästehaus arbeiten?
Also ich habe jetzt Feierabend und war heute allgemein nicht ganz so viel im Gästehaus. Ich war eher auf der Baustelle tätig, wir bauen gerade wieder und habe mir heute so ein bisschen freigenommen.
Okay, also das heißt, ihr vergrößert euch sogar noch, ne? Wie sieht denn dein Gästehaus im Moment aus?
Also momentan haben wir eine Fläche von ungefähr 1100 Quadratmetern, auf dem befindet sich ein großes Haus mit 4 Zimmern, die sind jeweils 2-stöckig. Und dann gibt es noch ein größeres Haus, wo mehrere Leute drin wohnen können, also bis zu 4 Personen in einem Haus. Und dann haben wir noch 3 kleine, sagen wir Low-Budget-Zimmer über unsere Rezeption und einen Pool im Garten. Wir haben relativ viel Grünfläche. Und jetzt kommen sozusagen nochmal 1500 Quadratmeter dazu, also nochmal 1500, ja. Da bauen wir weiter.
Okay, also ich höre raus, dein Projekt war bis jetzt erfolgreich.
Bis jetzt ja. Also es gab natürlich viele Hürden, das ist natürlich ganz klar. Aber momentan würde ich sagen, läuft es sehr gut und die schlimmsten Sachen sind überstanden.
Ja, wir wollen später auch noch mal ein bisschen drüber sprechen, was so die größten Hürden waren. Aber warum hast du dir gerade Lombok ausgesucht als Insel? Also du hättest das ja auch überall starten können, dein Projekt. Wolltest du gerade diese Insel oder war das mehr so Zufall?
Das war auf jeden Fall Zufall. Ich war schon ganz oft auf Bali gewesen und hatte aber irgendwie nie die Idee gehabt, auch mal nach Lombok rüber zu gehen. Und irgendwann ist das durch einen Zufall passiert. Und ich habe mich sofort wahnsinnig in Lombok verliebt, also total. Und dann war relativ schnell klar, wenn irgendwo, dann Lombok. Also die Menschen vor Ort sind wahnsinnig herzlich, wahnsinnig hilfsbereit. Die Natur ist ein Traum. Das Wetter ist natürlich gut, es gibt super Wellen. Das hat mich alles dazu gebracht, dass es eben dann Lombok geworden ist. Und ich war sowieso ein Indonesien-Fan an sich. Und dann kam ich nach Lombok und dann war relativ schnell klar, ja. Hat einfach gestimmt, vom Bauchgefühl.
Und wieso dann unbedingt ein Gästehaus? Also du hättest ja auch sagen können, ich bleib da und jobbe da einfach in einem Restaurant oder irgendwas. Aber du hast ja dann schon gesagt, ich mache was Eigenes auf.
Ich glaube, das war bei mir schon immer klar, dass ich irgendwann mal in die Selbstständigkeit gehe. Ich komme aus einer Familie, da sind irgendwie alle selbstständig. Und es ist gar nicht so einfach als Ausländer zu sagen, man jobbt jetzt mal hier irgendwo, gerade weil die Verdienstmöglichkeiten auch nicht unbedingt hoch sind. Also es war für mich immer ein Traum, dass ich ein eigenes Gästehaus habe und betreibe. Und in Lombok hat sich das dann ergeben. Also ich hätte es mir zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen können, ein Restaurant zu eröffnen oder irgendeinen Laden oder was in der Richtung. Sondern ich bin sehr gerne von Menschen umgeben und beherberge gerne Gäste. Also ich habe gerne Gäste. Ich habe das früher immer schon gemacht, wenn Freunde zu Besuch waren und man die so ein bisschen bewirten kann. Mhm. Und das macht mir einfach wahnsinnig Spaß.
Du hast eben schon gesagt, ein großer Teil deiner Familie ist selbstständig. Dein Vater ist ja Architekt, der hat das Haus entworfen, ne? Aber du hast ja ein Stück Land gepachtet und du hast auch selbst gebaut und du machst es gerade wieder. Wie hast du damals überhaupt angefangen, wenn du mal zurückdenkst? Also woher wusstest du überhaupt, woher nehme ich jetzt das Material? Wo kriege ich die Bauarbeiter her?
Ganz am Anfang war das natürlich wahnsinnig schwierig, hier anzufangen, da ich die Sprache nicht konnte. Ich musste mich erstmal auf alles nur einlassen. Ich bin so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen und dann plötzlich hatte ich da so Pläne und die wollte ich verwirklichen. Und in Indonesien, oder ich kann ja immer nur von Lombok reden, fügt sich immer das eine zum anderen. Es ist einfach im Endeffekt, es gibt hier keine gelben Seiten oder man googelt dann auch nicht, wo finde ich jetzt meinen Handwerker, sondern es geht alles über Mund zu Mund. Und in dem Dorf sozusagen, wo ich das Land gepachtet habe, dort hat sich dann natürlich relativ schnell rumgesprochen, dass ich bauen will. Und plötzlich hatte ich da Leute, die auf der Baustelle helfen wollten. Und das ging ganz schnell, das ging von ganz alleine irgendwie. Das ist in Indonesien oft so, man kann gar nicht so viel planen, es passiert dann einfach.
Ja, okay, aber es gab doch bestimmt auch mal Probleme, oder? Also zum Beispiel mit Bürokratiefragen oder so, da kannst du dich doch wahrscheinlich auch nicht so gut aus. Du kommst ja aus Deutschland, oder?
Also ich hatte am Anfang, kann man ganz ehrlich sagen, wahnsinnig Schwierigkeiten. Also es lag zum einen daran, dass alles auf einmal war und alles neu war. Das war die neue Sprache, die ich lernen musste, das war, dass ich lernen musste, wie managt man eine Baustelle. Also auch wenn ich aus einer Baufamilie komme, hatte ich ja selber persönlich überhaupt keine Erfahrung. Und dazu kamen eben noch die Behördengänge und die Rechtslage, die in Indonesien nicht so einfach ist für Ausländer. Und da war ich am Anfang total überfordert, dieses Großprojekt im Grunde genommen mit all seinen Facetten selbstständig zu meistern. Aber im Endeffekt ist es möglich und hat ja Gott sei Dank dann auch geklappt. Aber es gab viele Situationen, wo ich dachte, boah, ey, was habe ich da eigentlich angefangen?
Ist dir noch eine im Kopf, wo du so gedacht hast, okay, ich glaube, das war's, ciao, ich mache lieber doch was anderes?
Boah, da gab es Tausende. Also das fängt da, also ich hatte ganz viele Situationen, da bin ich in die Hauptstadt gefahren oder in die nächste Stadt hier, wo man Behördengänge macht. Und da fährt man hin, weil man einen Termin hat und kommt dann da dort an, wartet 3 Stunden und dann wird einem gesagt, nee, leider, heute klappt das nicht mehr, komm morgen nochmal. Und dann kommt man am nächsten Tag wieder und dann heißt es wieder, ach, heute klappt es doch nicht, vielleicht morgen. Irgendwann kriegt man die Krise. Ne? Irgendwann denkt man, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ne? Das ist immer eine Anfahrt von ungefähr 1 Stunde hin und zurück. Manchmal sogar länger, wenn ich bis in die Hauptstadt muss, dann fahre ich über 1 Stunde hin und dann nochmal 1 Stunde zurück. Und wenn man dann so gar nichts gebacken kriegt, dann kommt man schon sehr frustriert zurück. Das war öfter so, ja.
Und wie war das dann mit dem Bau selbst? Also du hast dann da Bauarbeiter, sprichst die Sprache so halb-halb. Aber das ist ja kulturell auch wahrscheinlich so ein bisschen anders, ne? Also konntest du dann einfach sagen, konntest du das wie in Deutschland machen oder musstest du da auch manche Sachen beachten?
Also ich musste mich natürlich stark auf die Gegebenheiten hier vor Ort einlassen. Wie funktioniert das mit den Löhnen? Wer bekommt wie viel? Es gibt Hauptarbeiter, die heißen hier Tukans, die Kings sozusagen, und die Nebenarbeiter und wie das alles hier funktioniert, das habe ich dann eben erst hier vor Ort dann auch gelernt, klar. Und ich weiß noch, wie verdutzt ich war, als es plötzlich hieß, ja, für morgen müssen wir einen Hahn kaufen. Und dann habe ich gesagt, wie, wir brauchen jetzt einen Hahn? Für was denn? Ja, als Opfergabe. Und das ist ja normalerweise so, dass man für jedes Fundament, was man baut, schlachtet man einen Hahn als Opfergabe, damit sozusagen einmal Blut auf der Baustelle geflossen ist und dann nicht nochmal fließen wird. Das ist im Grunde genommen die Krankenversicherung, die man abschließt für seine Bauarbeiter. Und wenn dann trotzdem was auf der Baustelle passiert, dann ist es Wille Allahs, aber nicht, dann bin ich nicht dafür verantwortlich als Bauherr sozusagen. Und da war ich natürlich schon gestutzt, habe das natürlich aber auch mitgemacht. Ich meine, man muss sich dann schon ein bisschen an die Gegebenheiten hier anpassen, klar.
Du bist aber ja auch nicht alleine, ne? Du hast ja auch ein Team, was mit dir da arbeitet. Sind das eigentlich Einheimische oder sind das eher so Expats? Man kennt das ja von den Hostels normalerweise, da sind da super viele Expats, die da irgendwie bleiben und helfen. Wie sieht das bei dir aus?
Also unser Team im Batu Bambu, das sind alles Indonesier. Die meisten, eigentlich alle aus Lombok, beziehungsweise sogar aus unserem Dorf, da wo wir gebaut haben. Ja, und das finde ich auch sehr wichtig.
Warum ist dir das wichtig?
Ich denke, wenn man in ein anderes Land reist, dann möchte man natürlich so viel wie möglich von dort miterleben. Also sei das jetzt Kultur, sei das Religion, sei das Umgebung, seien das Bräuche und Sitten. Und das ist natürlich viel anders authentisch oder kann viel authentischer sein, wenn diese Unterkunft eben betrieben wird von Menschen, die aus Indonesien kommen und nicht nur von mir.
Wenn man bei dir jetzt ein Zimmer buchen will, habe ich auf deiner Homepage gesehen oder auf eurer Homepage, dann haben die Zimmer ja alle so Namen, also zum Beispiel Mira oder Nuri. Was steckt da genau dahinter? Was ist das für ein Einsatz?
Ich habe am Anfang, als wir überlegt haben, wie wir die Zimmer nummerieren, habe ich so überlegt, naja, von links nach rechts, 1 bis 4 in unserem Haupthaus. Und habe ich gedacht, Mensch, da steckt so viel Arbeit drin, so viel Mühe in diesen Zimmern. Wenn man den Zimmern nur eine Nummer gibt, das ist irgendwie auch ein bisschen langweilig. Und dann haben wir gesagt, wir geben den Zimmern Namen. Und dann war natürlich die Frage, was für Namen? Und dann sind wir auf die Idee gekommen, dass wir die Zimmer nach Kindern benennen, für die wir die Schulausbildung finanzieren über die Einnahmen, die wir durch die Mieten bekommen. Und deshalb haben diese Zimmer jetzt eben diese Namen.
Okay, also du gibst da so ein bisschen auch an die Community zurück, ne? Lese ich da draus. Aber wie ist die dir eigentlich begegnet? Also als du angekommen bist, du kommst aus Deutschland, du baust da ein Gästehaus auf. Wie sind die Indonesier dir begegnet? War das direkt sofort super, auch ein neuer Arbeitgeber vielleicht? Oder war das eher auch so ein bisschen skeptisch?
Also ich muss sagen, ich bin von Anfang an wahnsinnig herzlich aufgenommen worden in dem Dorf, in dem ich das Batu Bambu sozusagen angefangen habe zu bauen. Also ich meine, man kommt da an und hat da ein Stück Land. Dort ist kein fließend Wasser, da ist kein Strom. Man ist sehr abhängig am Anfang von den Nachbarn. Und das war überhaupt kein Problem. Also da gab es Leute aus dem Dorf, die kamen mit was zu essen. Die anderen haben uns den Strom zur Verfügung gestellt, die anderen den Brunnen. Das war ein absolutes Geben und Nehmen. Und das versuche ich jetzt natürlich auch zurückzugeben. Natürlich gibt es immer mal Nachbarschaftskonflikte. Die gibt es, glaube ich, überall. Und die sind in Indonesien vielleicht ein bisschen anders als in Deutschland. Aber allgemein hatte ich nie große Probleme und wurde immer sehr, sehr herzlich empfangen eigentlich.
Schöne Idee. Wenn man bei Elisa ein Zimmer mietet, dann geht auch Geld in die Schulausbildung von Kindern vor Ort. Das ist so ihr Weg, an die Community zurückzugeben. Letztens ist vor der Küste von Indonesien ein toter Pottwal angespült worden. Vielleicht habt ihr die Bilder im Netz gesehen. Und bei diesem Pottwal im Magen, da waren 6 Kilo Plastik inklusive 2 Flipflops. Das war natürlich jetzt nicht unbedingt alles aus Indonesien, dieses Plastik. Aber es könnte gut sein, dass auch was aus dem Land dabei war. Nach China ist Indonesien nämlich der größte Produzent von Plastikabfällen, wie zum Beispiel so Plastiktüten. Fast 10 Milliarden Plastiktaschen werden in Indonesien im Jahr benutzt. Das schreiben die Kollegen von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zum Beispiel. Ich habe mit Elisa Bracht darüber gesprochen. Die hat auf Lombok ein Gästehaus. Lombok gehört zu Indonesien. Da haben wir schon einiges jetzt drüber gehört, hier heute Morgen bei Deutschlandfunk Nova. Und ich habe sie gefragt, Elisa, ist das denn auch dein Eindruck aus dem Alltag, dass Plastikmüll so ein großes Problem ist?
Ja, wahnsinnig. Also mein Kampf hier gegen Plastik, der hört irgendwie nicht auf. Das ist, sind katastrophale Zustände teilweise. Ich denke manchmal, wenn bei uns in Deutschland die Müllabfuhr nicht funktionieren würde, dann sähe es bei uns schlimmer aus, weil ich denke, der Plastikverbrauch in Deutschland ist durchaus höher als in Indonesien. Aber das Problem ist hier, dass die Leute oder die Einheimischen das Problem Plastik an sich oder Plastik im Meer noch nicht erkannt haben und dass da wahnsinnig viel Aufklärungsarbeit einfach fehlt. Die ist da sehr, sehr nötig. Wir versuchen das jeden Sonntag mit unseren Kindern. Die Kinder aus dem Dorf kommen jeden Sonntag zu uns und dann reinigen wir alle zusammen das Dorf von Plastik. Und da versuchen wir natürlich, diesen Gedanken den Kindern beizubringen, dass man auf die Umwelt und die Umgebung achten muss und dass Plastik eben eigentlich nicht in die Natur gehört, was hier irgendwie so selbstverständlich ist. Und es gibt ständig Beach Cleanups, die hier im Süden organisiert werden. Da sind wir auch immer mit den Gästen dabei. Wir verbieten sozusagen fast bei uns im Gästehaus, dass man Plastiktüten oder Plastikflaschen mitbringt, einfach weil es wahnsinnig ist, diesen Müll irgendwie auch wieder loszuwerden.
Ist das was, wo die Regierung auch irgendwie was gegen unternimmt? Oder hast du das Gefühl, das sind alles eher so Projekte wie das, was du machst oder so Beach Cleanups, die eher so privat organisiert werden?
Also es gibt von der Regierung eine Behörde sozusagen, die zum Beispiel untersucht oder die zum Beispiel in die Unterkünfte kommt und guckt, wie gehen die Leute mit ihrem Müll um und wie entsorgt man seine Batterien oder was auch immer. Mhm. Da gibt es schon eine Behörde, die sich darum kümmert, aber eigentlich zum Thema, dass es eine staatlich subventionierte Müllabfuhr gibt, weil die Leute sich hier das nicht leisten können. Das gibt es einfach nicht. Und das sind eben Projekte von Ausländern, die hier im Süden durchgeführt werden. Es gibt auch viele Einheimische, gerade die Surfer, die einfach sehen, wie voll das Meer von Plastik sein kann. Also es gibt hier Tage, da ist der Strand traumhaft schön. Und dann gibt es Tage, da ist die Strömung, kommt aus einer Richtung, wo eben gerade viel Plastik im Meer war und plötzlich ist der ganze Strand voller Plastik. Und es gibt hier schon viele, die sich darum kümmern, auch Einheimische. Aber es hat echt noch Bedarf.
Du hast eben schon gesagt, bei euch versucht ihr, also im Gästehaus versucht ihr, Plastikmüll so weit wie möglich zu vermeiden, Plastikflaschen und so weiter. Was macht ihr noch? Ihr habt ja auch ein paar, du hast ja auch spezielle Sachen, die du machst gegen das Plastik, oder?
Also was wir bei uns versuchen ist, also wir stellen Trinkflaschen zur Verfügung, dass die Leute sich ihre Flaschen wieder auffüllen können, kostenlos bei uns. Dann haben wir Beutel, die die Gäste nutzen können, um auf dem Markt einzukaufen oder in den Läden hier, damit sie eben keine Plastiktüten mitbringen müssen. Und das sind so die kleinen Dinge, die wir versuchen. Wir haben keine Strohhalme. Wir versuchen den Gästen zu sagen, bitte, 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 wenn ihr in die Bar geht, sagt doch einfach Nein zum Strohhalm und sagt auch warum, dass das vielleicht auch weitergetragen wird und verstanden wird. Und das sind so die kleinen Dinge, die man eben tun kann.
Elisa Bracht. Sie hat auf Lombok das Gästehaus Batu Bambu hochgezogen. Das Gespräch mit ihr haben wir aufgezeichnet. Und vielleicht erinnert ihr euch ja noch beim Namen Lombok. Im August gab es schwere Erdbeben auf der Insel. Danach habe ich Elisa natürlich auch gefragt. Aber sie hat gesagt, sie und das Gästehaus, die waren davon überhaupt nicht betroffen.
Deutschlandfunk Nova. Early Bird.